Willkommen zu einer neuen Folge Feldstudie, dem etwas anderen Jagdpodcast über Psychologie, Persönlichkeit und Ethik. Ich bin Claudia und ich spreche hier mit meinen Gästen, den verschiedensten Jägern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, ganz ungeschnitten und ungeschönt über das, was uns Jäger wirklich bewegt, weil Jagd einfach mehr als Schießen, Technik oder Trophäen ist. Sie ist auch eine emotionale, ethische und mentale Herausforderung. Und deswegen möchte ich die unterschiedlichen Charaktere der Jagd abbilden. Und heute habe ich die liebe Diana bei mir. Herzlich willkommen.
Hi.
Genau, du darfst dich gleich mal vorstellen. Wer Diana noch nicht kennt, man kennt dich vor allem auch als bayerische Jagdkönigin.
Ganz genau, da bin ich gerade ein bisschen unterwegs.
Ein bisschen
Genau.
unterwegs. Daher kennen wir uns tatsächlich auch, ne?
Ja, genau. Ich glaube, das einzige Mal gesehen haben wir uns tatsächlich in der Messe in Augsburg. Aber
Genau.
ich habe dich schon viel verfolgt, auf jeden Fall. Schon
Sehr gut.
vorher.
Das freut mich immer. Genau, wir haben geschrieben, da haben wir uns auch mal gesehen. Und sonst läuft man dir ja eigentlich, ich sag mal, aktuell auf jedem jagdlichen Ereignis so über die Wege, ne?
Ja, ich versuche alles mitzunehmen. Genau.
Genau. Wenn du magst, darfst du gleich mal erzählen, wer du bist, haben wir schon ein bisschen. Aber wenn du noch was ergänzen willst, gerne. Aber auch vor allem natürlich, was die Hörer immer erzählt, wie du zur Jagd gekommen bist.
Ja, ich glaube, die Jagd ist eher zu mir gekommen in meinem Fall. Ich habe zwei Eltern, die auf die Jagd gehen und auch viel weitschichtige Verwandtschaft. Bin da also quasi reingeboren und deswegen heiße ich auch Diana. Und als wenn ich ein Mann geworden wäre, wäre ich auch tatsächlich ein Hubert geworden. Da waren meine Eltern nicht so kreativ.
Okay, dann ich finde Diana schöner als Hubert, also.
Ich darf das nicht so öffentlich sagen, sonst sage ich das auch immer, ja. Nochmal Glück gehabt. Nee, also meine Mama hat den Jagdschein gemacht, als sie mit mir im 7. Monat schwanger war. Und dann, wie so schön Prüfer bei meiner Prüfung mal gesagt hat, kam es eigentlich über die Muttermilch und hat mich ganz früh eigentlich damit beschäftigt. Ja, und habe dann aber tatsächlich irgendwie ganz lange den Jagdschein nicht gemacht, weil im Teenie-Alter dann doch
Andere
andere Sachen
Sachen.
interessant waren, wie wir eben auch. Und dann hat irgendwann mein Studienkollege gesagt, pack mal's an und dann war ich dabei. Und seitdem ist irgendwie die Flamme noch mehr als zuvor, ja.
Okay, also ich sag mal, so der klassische Weg, Jagdfamilie. Und dann kann man auf Umwegen sagen, über den Jagdschein zum Jagdschein kommen eigentlich nicht, ne? Mehr mit Verzögerung, ne?
Ja, war ja eigentlich immer, ich bin auch der ewige Jagdgehilfe, so taufe ich mich immer. Also war ja immer dabei.
Also dann auch, ich sag mal, im Teenie-Alter hast du trotzdem mitgeholfen.
Ja, klar, auch mit den Hunden, wo wir haben, da ist man irgendwie immer mit dabei, ja.
Ja, das ist ja so der Punkt, ne? Wo wir wieder beim Thema sind, kommen wir ja später noch dazu, Thema Passion, dass es
Ja.
halt einfach mehr ist. Ja, sehr cool.
Cool.
Freut mich auf jeden Fall, dass wir auch mal wieder eine Frau haben. Wir hatten jetzt lang keine Frau.
Ja,
Und ich
freue
hatte
mich
mal
auch.
überlegt, das abzuwechseln. Dann dachte ich mir, ach, das wird schon automatisch gehen. Aber deswegen schön, dass wir wieder eine Frau haben. Ich würde auch einfach sagen, wir gehen mal rein in die Fragen. Du hast selbst gesagt, du bist selbst Hörer des Podcasts. Da hast du sie nicht vorab, habe ich sie nicht extra geschickt. Aber kriegen wir hin. Genau, wir fangen an. Jagdlicher Werdegang, prägende Momente. Was würdest du sagen, war bis jetzt der prägendste Moment in deiner jagdlichen Laufbahn?
Ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Momente vom ersten Stück bis zum ersten Mal schlecht abgekommen, bis keine Ahnung was. Aber ich würde tatsächlich sagen, jetzt in meinem Fall die Jagdköniginnenzeit war nämlich super spannend. Ich habe so viele Leute kennenlernen dürfen, so viele Blickwinkel, so spannend, wie man auch zum Beispiel Niederwildjäger und Niederwildjäger, wie verschieden die ganzen Leute eigentlich auch jagen. Und ja, also das war so eine Bandbreite, positiv wie negativ. Hab da halt auch dann durch diese ganze Jahrkönigin-Zeit auch viele Einladungen bekommen, wo ich dann, ich bin ein schlechter Neinsager, am Anfang auch nicht Nein gesagt habe. Aber
Ja.
vielleicht auch gar nicht schlecht, weil ich so wieder mehr auf Gesellschaftsjacken gegangen bin. Hab da aber auch nicht so schöne Sachen gesehen, auch schockierende Sachen, wo ich mir gedacht habe, boah, hätte ich jetzt nicht gedacht oder heute noch. Aber vor allem auch, wie Leute mit Fehlern umgehen dann. Also ich glaube, die Jagdköniginzeit ist es auf jeden Fall, weil man einfach so viel, ich habe so viel gelernt, wirklich, ja.
Also so, wo du sagst, okay, prägend, wenn man da, ich sag mal, reinrutscht, so, ich sag mal, in so ein Amt oder
Ja,
war ja
schon
wahrscheinlich
irgendwie.
nicht von langer Hand geplant, dass du einen Jagdschein gemacht hast. Ich weiß, dass es die Hörer interessiert. Hast du ein paar positive oder negative Beispiele, die du teilen magst?
Positive Beispiele, fällt mir jetzt spontan eine Frau ein. Ich weiß gar nicht, wie genau ich das sagen darf. Da war ich in Franken oben, falls das noch Franken ist, ich hoffe. Ich bin ja so eine geografische
Du kannst jetzt, du
Niete.
kannst mir sagen, wo es ist. Ich bin ja in Franken.
Genau, und die hat mal einfach was falsch angesprochen, unterlegt und hat dann mit Männern ganz schlecht eigentlich was gemacht, und die hat mir das aber so anvertraut direkt. Also die hat einfach schlechte Erfahrungen gemacht, und da habe ich mir wieder gedacht, dass ein guter Jäger einfach ausmacht, wie man auch mit Fehlern umgeht, weil sie ist so viel Fehler gerade gestanden, ne? Sie hat sich so dafür eingesetzt. Ja, und anderes Beispiel, wie man schlecht für Fehler einstehen kann, ist, ich war mit jemandem, den ich auch schon eigentlich dachte ich lange und gut kenne, auf einer Gesellschaftsjagd, und da ist auch was sehr Schlimmes passiert in meinen Augen. Und dann dachte ich mir so, okay, ja, der Tag ist gelaufen, wir gehen jetzt nach Hause. Falsch gedacht, derjenige ist dann halt auch noch zum zweiten Trieb geblieben und war noch einer der letzten beim Schüsseltreiben. Da bin ich dann nämlich nicht hin, und seitdem gehe ich da auch nicht mehr hin. Wo
Oh,
ich mir auch
spannend.
dachte, Wahnsinn, ja. Aber eigentlich ist das Coolste jetzt für mich, was ich also mitnehmen kann, in Sachen Erfahrung mit Leute kennenlernen und so weiter. Einerseits sau cool, ich habe so viele liebe, nette Leute kennengelernt. Aber auch spannend, was Hege und so weiter antrifft. Also es funktioniert ja nicht bei jedem alles, aber jeder hat dann irgendwie das Rad für sich nochmal neu erfunden, und er kann so viel Tricks und Tipps und Tricks abstauben. Das war richtig cool, ja.
Oh, spannend auf jeden Fall, glaube ich. Also vor allem, wenn man rumkommt, ne?
Ja.
Und ich meine, allein Bayern ist jetzt nicht klein. Also da ist ja auch alles dabei. Ich glaube, von jeder Revierstruktur, außer jetzt vielleicht Küstenregionen, da waren doch nicht so viele, kommt man, glaube ich, auch geografisch in verschiedene Reviere. Weil ich denke es mir bei mir immer, so ich kenne so mein Revier, das kenne ich sehr gut. Und dann bin ich mal woanders und es ist halt komplett anders. Also ein Bekannter von mir hat eine Stunde von mir ein Revier. Das ist einfach das komplette Gegenteil von meinem. Und das funktioniert halt auch alles anders.
Ja, und wo man sich selber mal kaputt probiert und mit fast schon zu viel Gewalt dann bald angeht und sagt, und das muss jetzt funktionieren und das muss jetzt klappen, da kommt der andere daher und das macht zack bei dem und läuft von alleine. Ist man auch ganz schön frustrierend mitzukriegen. Aber
Voll. Aber hat alles seine Vor- und Nachteile. Finde ich aber schön, dass du sagst, okay, das hat mich wirklich geprägt, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das
ja.
ein sehr einschneidendes Erlebnis ist oder Phase. Du hattest es gerade schon ein bisschen angesprochen, Thema Erfahrungen. Gibt es denn eine bestimmte Erfahrung, die dich in deinem Jagdstil oder in deiner Einstellung stark beeinflusst hat?
Puh, ich würde da jetzt einfach direkt sagen, mein Papa. Mein Papa ist ein sehr, sehr strenger Jagdherr gewesen für meine Mama und mich und bestimmt auch viele andere. Aber positiv streng. Ja, der hat mir immer wieder ins Gewissen geredet, dass letztendlich, jetzt mal abgesehen von dem ganzen Hegethema, wenn wir mal ein bisschen mehr reingehen, dass man immer noch einem Lebewesen das Leben nimmt am Ende. Und dass man das nie vergisst und dass das so wichtig ist. Und also er war auch sehr, also wenn es mal was schiefgelaufen ist oder mal was nicht so gut gelaufen ist, sagen wir so, war er auch sehr streng und sehr hart, und da hat es auch mal Feuer gegeben. Aber total richtig im Nachhinein, prägt mich auch bis heute noch. Also zum Glück habe ich noch keine unerfolgreiche Nachsuche produziert. Aber ich weiß, der Tag X wird kommen. Da wird es bestimmt auch mir mal passieren. Aber auch der hat immer gesagt, ja, man badet seine Fehler aus, man steht dafür gerade, und man
Ja.
muss es immer im Hinterkopf haben, immer 5 Schritte weiterdenken. Dass ich auch heute noch, und ich denke, das geht auch vielen anderen so, wenn ich im Anschlag bin und ein Stück vorhabe und mich entschieden habe, okay, ich möchte dieses Stück im passenden Moment erlegen, dass ich mir dann schon denke, aber wenn ich das mache und was passiert, wenn ich da und dies und jenes, da geht immer das Gedankenkarussell los, also immer. Also ich tue mich da auch schwer, immer noch, aber ich finde es super wichtig, dass ich da auch so eine harte Schule mitbekommen habe, und man probiert nicht, und aber
Ja.
auch über den Schuss hinaus, also wenn ich was erlege, das wird nicht, wenn man es tragen kann, wird es nicht über den Boden gezogen und so weiter. Also da ist für mich diese Tradition auch ganz oft, auch mit dem Bruch, wo der so viel Wert drauf gelegt hat, ganz, ganz viel mit Respekt verbunden und nicht mit diesem Brauchtumsverlust. Keulerei, ja. Da bin ich ihm auch sehr dankbar, wirklich.
Sehr cool. Also, wenn ich mir vorstelle, mein Papa ist zum Glück nicht mein Jagdherr, bei uns ist das andersrum. Ich hoffe, er hört das nicht, aber ich glaube, ich fände es schrecklich, wenn mein Papa
Ich.
da den Ton angibt. Ich denke da so früher ans Mathe-Hausaufgaben machen, so zurück.
Wirklich, aber so im privaten Umfeld, mein Papa und ich kommen ja aus der gleichen Branche, der wird auch hart diskutiert, dass ich das nicht rein mit, wer ist hier der Chef? Aber wirklich kann er mir leider schon ziemlich viel vormachen, deswegen.
Ja, ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. Ich bin ganz froh, dass das bei uns andersrum ist, dass er das auch akzeptiert. Aber kann ich mir vorstellen, dass das natürlich sehr prägt in den Erfahrungen. Und auch eben wichtig, was du ansprichst, mit diesem Punkt in den Anschlag zu gehen, für Fehler gerade zu stehen. Das ist auch was, was ich bei meinen Leuten im Coaching immer beibringe, ist dieses alle Ausgänge einmal bis zum Schluss durchexerzieren, weil ich bin halt einfach vorher ruhiger, wenn ich weiß, den Nachsuchenführer kann ich anrufen oder da ist noch wer im Revier. Also wenn ich mir Gedanken mache im Schoß, wo ich mir dann denke, oh, was soll ich denn jetzt machen? Na, wenn ich das vorher schon einmal glatt ziehe, bin ich automatisch ruhiger.
Ja,
Ne?
und ich finde, egal wie viel man in seinem Leben halt so erlebt hat oder ja, irgendwie muss man sich doch immer wieder selber regulieren, dass man sich auch zu nichts hinreißen lässt. Also es ist immer
Ja.
ein Punkt, nochmal bewusst machen, was tut man und so weiter. Und auch manchmal ist es so mit den Sauen auch Wildschaden und ich muss jetzt und keine Ahnung was, aber dann muss man sich immer wieder selber runterregulieren und sich denken,
Ja.
nee.
Ja.
Ich muss mir echt, wie du sagst, vorher das durchgehen, passt das alles und dann kann ich guten Gewissens das machen. Und ja, so aufs Ganze, man lernt halt nie aus, ne? Also man kann das Spiel nie durchspielen, finde ich, Jagd. Jetzt sei es im Sinne Erlegen, sei es im Sinne Hege, sei es im Sinne Dinge über die Natur und unser Wild erfahren. Also das ist ja, ich glaube, was so catcht an dem Ganzen. Ja.
Absolut. Und eben auch so ein ganz wichtiger Punkt, dieses Thema besonnen handeln, ne?
Ja.
Ja, mega Input jetzt schon bei der zweiten Frage. ich würde mal weitergehen. Da schließen wir auch so ein bisschen an, Thema Ethik und Verantwortung in der Jagd. Jagen ist für viele eine Passion, für viele eine Verantwortung. Wie würdest du es für dich beschreiben?
Ich würde sagen, die Passion treibt dieses ganze Rad an. Also mit der Passion läuft's, man immer wieder rausgehen. Aber irgendwie ist die Verantwortung auch mit drin. Also ich würde sagen, ganz klar beides, weil Verantwortungsbewusstsein ist für mich, das treibt mich so an mit dieser ganzen Hegegeschichte. Ich bin damals mit meinen Eltern, das ist so eine ganz wichtige Kindheitserinnerung von mir, in rausgegangen ins Revier und dann da ist ein Rebhuhn, da ist ein Fasan, da ist ein Hase. Als Kind wollte ich dann, meine ganzen Schulfreunde hatten immer Hasen und Kaninchen zu Hause. Und dann habe ich das mal zu Hause angebracht. Dann hieß es nur, ja, du brauchst keine Hasen, du hast so viele im Revier Hasen. Und dann bin ich immer überall rumgelaufen und habe gesagt, im Papa sein Revier können alle Hasen mir. Genau, und dieses Gefühl von dieses Wild zeigen können, möchte ich an unsere nächste Generation oder vielleicht mal meine Kinder, was auch immer, oder auch noch weiter die Generationen auch gern weitergeben können. Das war so ein cooles Gefühl. Und das ist die Verantwortung, finde ich, aber die Passion treibt es an, dass man mich nicht müde wird. Also 5. Tag in Folge aufstehen zur Jungwildrettung und dann trotzdem noch in die Arbeit gehen. Es ist, glaube ich, schon die Passion, die einen antreibt, ja. Also
Absolut. Das
das
ist bei
auch
uns auch
immer.
immer so eine Zeit im Jahr, Jungwildrettung, die fällt bei uns so, ich weiß es gar nicht, du bist, glaube ich, südlich in Bayern, ne?
Genau, in Schwaben bin ich, so zwischen Ulm und Augsburg.
Ah, okay. Da
Ja.
kommt mein Hund her.
Ach, geil! Das muss ein Guter sein.
Ist sie.
Liegt sie auch schwäbisch?
Nee, sie ist noch die oberbayerische Seite,
Cool.
aber jetzt habe ich den Faden verloren. Warum wollte ich da drauf?
Mit Hege, Kindheit.
Hege,
Ah,
Kindheit,
Jungwildrettung war es.
Jugendretten, genau. Ich bin ja hier in Oberfranken und bei uns ist die Natur ja langsamer als so im südlichen Bayern, alles was südlich der Donau ist. Und bei uns fällt die Jungwildrettung genau auf die Maiswachenzeit. Na, also es wird genau dann Mais gesät, wenn auch Rehkitzrettung dran ist. Und wir haben sehr, sehr viele Sauen und das ist dann wirklich, also es ist wirklich ein Kampf. Das sind die 2, 3 Wochen im Jahr, wo ich gefühlt nicht schlafe. Also das ist dann
Schlaf ist
auch,
optional.
das merke ich auf Instagram immer, dann schreiben mir die Leute, ach du Scheiße, hast du Augenringe?
Wie gemein.
Das
Das
ist
hat zu
aber
mir aber auch
cool.
jemand gesagt, immer an den letzten Tagen von der Messe, dann kriege ich auch mal Augenringe und geschwollenes Gesicht und dann kommt immer so ein paar Tage später, ja, jetzt sehe ich wieder normal aus.
Oh, das ist auch gemein.
Das ist genauso. Will man nicht hören.
Nee,
Ja.
aber ich finde, du hast dieses Thema Verantwortung und Passion schön zusammengesetzt. Es ist auch das, was jetzt mittlerweile im Podcast, jetzt wird auch bald ein Jahr alt, oder wenn die Folge rauskommt, könnte auch schon ein Jahr alt sein. Da wirklich immer dieses Beides. Es geht halt Hand in Hand, ne? Weil es ist so viel Verantwortung. Egal, ob das jetzt Jungwildrettung ist oder auch Thema Autounfall, das tut sich ja keiner freiwillig an. Also,
Nee.
wenn ich nicht die Passion hätte, dann würde ich auch sagen, ihr leckt mich am Arsch. Mache ich nicht. Aber es gehört halt dazu, ne?
Ja,
Ja,
gerade
deswegen.
Jugendrettung. Ich weiß nicht, ob man sich das antun will, da meinen Kids abfangen zu müssen. Macht keinen Spaß. Also, da höre ich immer ganz viele im Hintergrund, wo dann sagen: Ja, das machst du ja bloß, dass du dann irgendwann das Reh auf der Wiese erlegen kannst. Aber nee, ich mach's,
Ne.
dass ich keinen Kids abfangen muss, weil das ist noch. Das ist so schlimm, wirklich. Das nimmt dich Jahrzehnte für immer. Ja, aber ja.
Ja, da ist bei uns mal ein
Schön.
ganz, ganz prägender Moment passiert, dass das Kitz war erfolgreich gerettet, aber dann, als das Mähwerk kam, ist die Geiß panisch geworden und ist ins Mähwerk gesprungen. Und dann war, okay, jetzt müssen wir die Geiß abfangen und auf einmal haben wir ein Kitz. Ja. Ach,
Ja, richtig.
das war übel. Also da haut es mir jetzt immer noch Gänsehaut
Ja,
drüber.
ich habe auch Gänsehaut. Oh Gott, ja.
Also, und solche Sachen gibt es, aber solche Sachen müssen angesprochen werden. Dass mal, ich sag mal, dieses alles, was Jagd hat, Spaß am Töten und so weiter, ein bisschen rauskommt. Ich sag mal, diese Narrative, die da einfach fehl am Platz sind.
Ja, auf jeden Fall.
Gibt es denn einen bestimmten Grundsatz oder eine Jagdethik, nach der du handelst?
Boah, gibt es einen Grundsatz in der Jagdethik, nach der ich handle? Ja, also erstens, ich gebe immer mein Bestes, ich versuche immer 100% rauszuholen in allem, weil es steht immer ein Lebewesen oder ein Lebensort dahinter. So. Das ist dieses Bewusstsein und für mich ist ja auch mein moralischer Kompass ist mein Papa eben, der so also schon streng war, positiv aber streng, aber auch meine Mama, die immer gesagt haben, du musst dir immer bewusst sein, was du tust, für was du es tust und dass da eben was dahinter steht und jede Kugel, die du fliegen lässt, die hat eine Auswirkung. Und ich würde sagen, das ist mein ethischer Grundsatz, dass ich immer eigentlich alles versuche, soweit es geht, überhaupt immer im Kopf zu haben, was kann passieren, durchdenken und dann immer versuche, 110% zu geben. Das falls auch mal wirklich was vielleicht daneben geht, sei es jetzt Hege oder was auch immer, dass ich immer sagen kann, aber ich habe 100% gegeben. Ja, das
Genau,
ist.
also dass du dir da, also ich sage immer, das ist dieses Gewissen, wo man abends selbst im Spiegel schauen kann und sagen
Ja.
kann, okay, ich habe mein Bestes gegeben.
Ja.
Manchmal reicht mein Bestes nicht, aber ich kann mir keinen Vorwurf machen, dass ich halbherzig gehandelt habe.
Genau, echt, es ist eigentlich mein Grundsatz. Und ja, dass ich egal in über welche Überbrüche, über wie trage ich ein Stück dann an mein Auto oder in die Wildkammer oder wie alleine schon, wie hängt es in der Wildkammer, total lächerlich. Und mal denke ich mir, mache ich mir so einen Kopf, weil zu mir hat mal jemand gesagt, hä, also ich hatte jemanden mit auf der Jagd, hä, spürt's doch eh nicht mehr so, aber das ist für einen selber, wie du sagst, dass ich mir am Abend in den Spiegel schauen kann, dass ich
Ja.
so respektvoll wie möglich trotzdem noch umgegangen bin, ja, im Endeffekt.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Und das, was du auch gerade angesprochen hast, dieses jede Kugel hat eine Auswirkung.
Ja.
Da habe ich manchmal das Gefühl, dass das kommt in Vergessenheit. Na, weil wenn ich überlege, wenn ich eine Schuss abgebe, egal wo der einschlägt, es macht was kaputt. Und wenn es halt nur eine Scheibe ist, die Scheibe wird nie wieder so, wie sie vorher mal war.
Ja.
Und das ist ja diese Riesenverantwortung, die wir ja gerade draußen im Revier tragen. Egal, wo ich da jetzt hinschieße, ob das ein Fangschuss ist, ob das ein Schuss auf 100 Meter ist, ob das ein Probeschuss ist, dass wir so viele Faktoren mit einberechnen müssen, dass der Schuss auch dort landet, wo wir hinwollen. Na, und eben geplant dort landet und nicht irgendwo, wo auch immer, ohne Kugelfang in die Walachei geht. und
Das
da im schlimmsten Fall ja Menschenleben kostet.
ja, probiert wird einfach nicht. Es wird nur ganze Sachen gemacht im Endeffekt. Auch nicht auf einen Fuchs oder was weiß ich was. Es wird nicht probiert.
Ja,
Ja.
das sage ich auch mal. Wir üben nicht auf Wild.
Nee, auf gar keinen Fall. Das ist auch
Das
das
ist.
Spannendste. Das ist ganz am Anfang von meiner Jagdkönigin-Zeit passiert. Da durfte ich so einen kleinen Vortrag bei uns in der Heimat geben. Was ist eigentlich Jagd und so? Und dass wir quasi nicht nur erlegen, sondern wir haben einen Abschlussplan. Und da kamen danach zwei super liebe Mädels zu mir danach und haben gesagt, ja, sie dachten eigentlich immer, Jäger sind Sportschützen, die endlich mal auf quasi was anderes schießen wollen als eine Scheibe. Und da hat sie mir mal kurz die Hose ausgezogen, weil ich mir gedacht habe, wow, nein, absolut gar nicht.
Ja.
Also das fand ich echt, da ist mir auch mal bewusst geworden, so, also wenn man in der Familie groß wird und so weiter, da ist es dann immer so, ja, jagen und jeder weiß mit jagen und man redet über jagen viel, aber
Ja.
dass einmal so bewusst wird, wie von außen die Jagd manchmal wahrgenommen wird, das war schon eine wilde Geschichte.
Ja. Das ist, also ich denke es mir auch jedes Mal, wenn ich mit offenen, freundlichen Personen über die Jagd rede, die um mit Sachen um die Ecken kommen, wo ich überhaupt nicht mal dran denke, dass das jemand glauben könnte, weil das für mich so weit weg ist.
Ja.
Das ist, ich habe es jetzt in der letzten Folge schon gesagt, aber das Gespräch war erst gestern. Aber da kam einer auf mich zu und meinte, ist es, also stimmt es, dass ihr alle ein Machtgefühl habt, wenn ihr ein Tier erlegt?
Ja, überhaupt nicht. Ich fühle mich wie so ein kleines Kind, wirklich. Also ich durchlebe da auch jedes Mal sämtliche Emotionen. Da wird es mir
Ja.
heiß kalt und
Ja. Und ich wette, Macht ist nicht dabei bei diesen Emotionen. Und
nee.
das habe ich dem auch erklärt. Also mir ist so ein bisschen die Kinnlade drüber. Ich so, nein, also wirklich niemand, also niemand, den ich kenne. Meine gaußsche Normalverteilung, irgendwo wird es einen geben. Aber niemand, den ich kenne, der empfindet da Macht oder sowas. Na, aber es sind halt einfach Narrative, die verbreitet werden. Und ich finde, das sieht man auch sehr oft. Sei es in Fernsehshows, Artikeln. Es wird erstmal mit einem Narrativ angefangen und dann dürfen wir schon gleich aus der rechtfertigen Position kommen, anstatt dass neutral eingestiegen wird. Und das ist sowas, was mich so wütend macht und wo ich mir auch stets Mühe gebe, dass sich das irgendwann mal ändert.
Ja, ist so. Also das ist vielleicht wieder auf dieses Jagdkönigin-Ding bezogen, wenn man so rumkommt und mal jetzt halt doch mit den ein oder anderen Leuten geredet oder mal ein paar Leute da gehabt vom Bär jetzt zum Beispiel. Aber da ist immer erst so dieses Rechtfertigen. Ja, aber wir schießen zwar nicht nur
Ja.
und wir sind ja super viel draußen und wir machen das freiwillig alles mit Hege und Co. Und Hege ist toll. Wie oft man da auch angesprochen wird, so, was hast du denn da getan und da getan? Und jetzt zum Beispiel mit diesen Entenbruthilfen, was machst du denn da und wieso machst du das überhaupt? Dann wird mir immer wieder bewusst, dass, obwohl wir jetzt, glaube ich, auch als Jägerschaft sehr auf den sozialen Medien vertreten sind, ist immer noch 0,0 Ahnung drüber da und ist immer so erstmal
Ja.
dieser Stempel drauf.
Ja.
Ja,
Ja.
aber.
Ich glaube, den einen Beitrag, als sie bei dir gedreht haben, zumindest hattest du es in der Story, das war so eine nette Reporterin, wo ich mir dachte, die sieht ja so ultra freundlich aus. Die hat irgendwas über Rebhühner, hat die
Ja,
erzählt.
aber die Judith Sacher, die ist auch super nett, wirklich. Also, das hat auch richtig Spaß mit der gemacht, weil die halt auch so ein Interesse daran hatte. Das war echt cool. Ja.
Ja, wenn du weißt, wann der Beitrag kommt, kannst du das auch gerne hier fallen lassen.
Ah, das kommt jetzt dann die nächste Woche. Also, ich denke, wenn er rauskommt, dann war es schon vorbei. Aber gibt es in der
Okay.
Mediathek auf jeden Fall.
Gibt es in der Mediathek im BR irgendwas über Rebhühner? Mehr weiß ich
Rebhühner
nicht.
verhören, genau.
Okay, perfekt. Gut, ich würde mal sagen, wir gehen weiter in den Fragen. Und zwar kommen wir jetzt mal so Herausforderungen, Extremsituationen. Was war die herausforderndste Situation, die du bis jetzt bei der Jagd erlebt hast?
Herausfordernde Situation. Ja, klassisch. Ich glaube, das Allerschlimmste war, wo ich das erste Mal schlecht abgekommen bin. Ich denke, das wird wahrscheinlich auch jeder Zweite sagen. Damit umzugehen, war echt ganz, ganz schwer für mich. Ich tue mich da heute, also ich bin da auch einfach nicht gut drin, mit sowas umzugehen. Das war echt, also das weiß ich bis heute nur und ich, also das war ganz, ganz furchtbar. Da bin ich einfach bei einem Kids war das. Das war total abgekommen, ohne Geiß. ganz, ganz. Mein Papa hat damals gesagt, das war ein größerer Hase. Schlecht abgekommen und dann ist es nochmal auf und dann hat es halt echt alles rauskaut und das war so schlimm,
Oh.
wirklich. Boah, das war so schlimm. Aber ja, im Endeffekt lag es dann doch recht schnell, aber trotzdem alleine dieser Gedanke, was dieses Stück da in diesen kurzen Momenten erleben musste, ja, kämpft man einfach lange damit und immer wieder. Aber ich denke mir, man muss ja mal was Positives mitnehmen. Gut, dass man es durchlebt hat, weil das ist auch so ein Szenario, was man im Kopf hat. Ja, das ist es. Und was ich auf der Jagd jetzt auch vielleicht eine ganz andere Antwort hatte, ich hatte eine Zeit, jetzt auch wieder auf Jagdkönigin bezogen, da habe ich gesagt, bin ich einmal heimgekommen und habe zu meinen Eltern gesagt, ich glaube, ich höre mit dem Jagen auf. Ich habe keinen Bock mehr. Bin in so einer behüteten Blase groß geworden mit, da gab es nichts mit Frauen auf der Jagd, da gab es nichts mit Streitigkeiten, Jagdneid, irgendwie sowas, wirklich behütet. Und wenn man dann so ein bisschen aus seiner Bubble rauskommt, merkt man, oh, das ist vielleicht nicht die Normalität. Und ich war so schockiert damals. Es war ganz am Anfang, dass ich echt gesagt habe, boah, ich will gar nicht mehr jagen, ich will das alles gar nicht mehr. Das war auch sehr herausfordernd, auf den Bezug, wie man halt dann so auch andere Leute dann kennenlernt, also oder die Art und Weise mit der Jagd kennenlernt. Das war echt übel, ja. Das war auch herausfordernd.
Magst du erzählen, was der Auslöser war? Also du musst nicht, aber überlasse ich dir.
Nee, das war einfach die Gesamtheit, wo ich dann gesehen habe, wie Leute übereinander reden, also die Jäger übereinander, wie die reden und der kann nix und die kann nix. Und es gab dann immer Situationen, wo es dann hieß, wenn ich irgendwo hinkommen bin, nur vereinzelt, also ich will das jetzt, muss man es vielleicht betonen, das waren ganz wenig Leute. Hast du überhaupt schon mal was erlebt? Oder hast schon mal Sau geschossen überhaupt? So, wo ich mir gedacht habe, so. Und dann ging es los mit, du hast ja rote Fingernägel, das kann ja sowieso nicht sein und keine Ahnung was. Und was ich aber nur, also damit, das war hart, aber wo ich mit dich gar nicht umgehen konnte, wo ich mitbekommen habe, wie mit anderen Leuten umgegangen wurde, das war ganz übel. Und vielleicht mal nochmal zu der Frau am Anfang, die da so wirklich schlecht behandelt wurde, weil sie eigentlich zu ihrem Fehler gestanden hat. Da war ich echt mal kurz und an dieser Jagdneid und wir wissen ja selber, jetzt hat sich die Jägerschaft wieder schön im Internet gegenseitig zerfleischt die letzten paar Wochen. Das, was so abgeht, das habe ich halt auch alles erst so mitbekommen, als ich aus meiner Jagdbubble rausgegangen bin zu Hause. Und da war ich echt so, boah,
Schockiert.
schockiert. Also ich glaube, wir Jäger sind eh eine Randgruppe, wir haben doch anderes zu tun, als uns gegenseitig noch. Also Kritik immer gut, aber uns gegenseitig an Pranger hängen und öffentlich hängen, schwierig, wirklich.
Bin ich voll bei dir. Warum ich gefragt habe, ich weiß nicht, ob du die Folge angehört hast, mit der Robin. Da ging es ja auch viel um Frauen und Jagd. Und es war schockierend, wie viel Feedback auf die Folge kam. Da habe ich auch schon ein paar Mal mit der Robin drüber geredet. Also wer sie noch nicht kennt, unbedingt reinhören. Dass da ganz, ganz viele Frauen, ganz, ganz viele Mädels auf uns zukamen und einfach gesagt haben, danke, dass es endlich mal jemand ausspricht und auch einfach ihre Geschichten geteilt haben. Und ich fand das furchtbar. Und gestern ging auch ein Post von einer sehr bekannten Jägerin raus.
Ja, ich war schockiert. Es ist genau der Punkt, also können wir das Kind auch beim Namen nennen, dass es immer noch so Thema ist. Also ich verstehe es wirklich nicht. Es mag vielleicht sein, dass vielleicht Frauen ein bisschen anders jagen, pauschalisiert gesagt,
Auf
aber
jeden
die Frauen sind nicht schlechter,
Fall.
würde ich sagen. Also hat ja auch sein eigenes Ding. Aber haben sich dann auch ganz viele eben auch anvertraut, was da so abgeht mit wie da geschrieben wird und was geschrieben wird, wie man angeredet wird. Und nee, also
Ja,
da auch selber
absolut.
meine Erfahrungen gemacht, wo es dann hieß, ja, du kannst ja da, du gehst ja mit auf Jagd und keine Ahnung was. Und nee, also brauchen wir überhaupt nicht. Und auch zu dem Post von gestern vielleicht. Ich finde es super stark, wenn man dann auch sein Mann steht in dem Fall und sagt, ihr könnt's mich mal, dann gehe ich halt. So.
Ja, absolut, absolut. Das ist echt, echt krass, was da abgeht. Und ich weiß noch, eine Kundin von mir, die hat damals mit uns einen Jagdschein gemacht. Und der Satz ist mir so im Gewissen geblieben oder im Gedächtnis geblieben. Die hat mit uns einen Jagdschein gemacht und wir sind so eine wirklich wohlwollende Community. Und dann hat sie angefangen zu jagen und dann kam sie zu mir und sagte, ich bin schockiert, wie die Jagd außerhalb der Jagdschule ist. Und das war so, fand ich sehr, 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 sehr prägend und hat mich und mich bewegt das immer sehr zum Selbsthinterfragen. Ne? Ich habe auch mein Revier, gerade auch große Umstrukturierungen im Revier aufgrund verschiedener Dinge, sagen wir es mal so, wo ich mir auch frage, okay, was können wir als Jäger besser machen? Was kann ich als einzelne Person besser machen? Und das ist ja eben der Punkt, dass jeder bei sich selbst anfangen kann, ne? Erstmal ohne irgendwelche Schuldzuweisungen, wenn man erstmal von der eigenen Tür kehrt, ne, wäre es eigentlich überall sauber. Und da eben anzufangen, zu gucken, was kann ich besser machen und dann eben in die Gemeinschaft zu tragen. Aber dafür brauche ich halt ein gewisses Maß an Selbstreflexion.
Ja, eine der schlimmsten mit Sachen, die ich mitbekommen habe, da ich so sauer war, von einer Jagdschule, wo einer Ausbilder war. Und der hat dann quasi die Liste benutzt, um allen Mädels, die ihm so halbwegs gefallen hat, zu schreiben, so. Und ja, ich bin ein Ausbilder und du weißt ja, wer die Prüfung macht, so quasi. Hat er nicht mal, aber das war auch so, wo ich mir dachte,
Ei.
so, in welcher Welt leben wir eigentlich? Lad dir doch Tinder runter und probiert dein Glück.
Die Möglichkeiten heute sind vielfältig.
Ja,
Absolut.
also wenn man da solche Sachen mitbekommt, denkt man sich einfach nur so, und was erwartest du dir, dass man sich denkt, wow, du bist aber ein Toller. Oder auch so mit diesen, hey, du kannst ja mal mit auf Ansitz gehen, wo ich mir denke, oder so Nachrichten bekomme ich auch regelmäßig auf Instagram, nimmst mich mal mit auf die Jagd, so von, oder nimmst mich mal mit
Ja.
auf den Hochsitz, so zwinkerst mal die, so,
Oh.
ist genauso bescheuert, wie wenn dir jemand schreibt, ach, du gehst duschen, ohne mich.
Oh.
Was denkst du, wie das ankommt?
Ich hab ja angefangen, ich teile ja mittlerweile alle diese Kommentare und
Das
Nachrichten.
ist
So.
so geil.
Es ist mittlerweile so ein Ding. Und was die Leute, also es macht einmal eine Awareness dafür. Und also ich muss sagen, bei mir wird es immer leiser.
Ja, wirkt jetzt geil. Aber ich
Es
weiß nicht, wann,
wirkt.
ob ich
Also.
traurig bin, weil das hat meinen Tag immer versüßt, diese Nachricht.
Ja, jetzt das letzte Sklavenangebot war ja auch der Oberhammer,
Ich hab's gesehen, dann, also, was ist mit den Leuten los? Wenn die zu viel Geld haben oder keine Ahnung.
aber. Ja. Aber es haben mir sehr viele Mädels geschrieben, sie würden ihn für mich nehmen. Also dementsprend, am Ende des Tages gebe ich uns allen recht. Es gehören immer zwei Seiten dazu. Aber wie gesagt, in der Jagd, ich bin voll bei dir. Wir haben Sachen, wo wir nacharbeiten können, aber ich denke, wir schlagen auch schon die richtigere Wege ein.
Denke auch, ja.
Sonst, wie gehst du denn mit Druck, Fehlern und kritischen Momenten um?
Also ich würde sagen, mit Druck kann ich gut umgehen, weil ich eben alles einmal abwäge, was passieren könnte, und das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Mit Fehlern gehe ich ganz, ganz furchtbar um, also weil ich die mir einfach noch monatelang nachhalte, würde ich sagen. Ich glaube, das ist auch nicht richtig. Ich glaube, es ist wichtig, zu den Fehlern zu stehen, sein Fazit daraus zu lernen, aber da bin ich ein ganz schlechtes Beispiel, das nehme ich so lange mit, furchtbar. Was war es? Druck, Fehler und
Kritische Momente.
kritische Momente. Ja, durchstehen. Ich denke mir immer, du musst es durchstehen, dazustehen und das Beste draus machen. Also das ist so. Und damit fährt sich's, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man sich's abwägt und sagt, okay, egal was passiert, du stehst es durch und lernst dein Ding daraus und nimmst was mit, dann funktioniert es. Aber mit Fehlern gehe ich sehr, sehr schlecht um.
Okay, also wir haben, ich sag mal, Druck und kritische Momente, wenn ich kurz den Psychologen raushängen darf, klingt sehr
Gerne.
gesund, dein Umgang. aber das, also, ich sag mal, diese, also ich weiß jetzt nicht, wie sich das äußert. Also ich kenne das von mir. Ich habe das mir auch sehr, sehr lange, sehr, sehr, sehr hart zu Herzen genommen, ne? Und mich da auch wirklich selbst gegeißelt, für Sachen, die dann, ich meine, in 3, 4 Monaten, ich kann sie nicht mehr ändern. Na, und deswegen Tipp an dich und Tipp natürlich auch an alle, die zuhören. Immer dieser Punkt, was kann ich kontrollieren und was kann ich nicht kontrollieren? Na, und wenn ich irgendwann zu diesem Entschluss komme, ich kann es nicht kontrollieren. Na, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe beispielsweise dazu gestanden, ich habe daraus gelernt. Na, das Wichtigste ist bei Fehlern, dass ich sie nicht einfach stehen lasse und sage, mir egal. Na, ein Fehler wird dann schlimm, wenn ich ihn wissentlich das zweite oder dritte Mal begehe. Na, also wenn ich jetzt weiß, meine Waffe, die schießt nicht richtig. Und du hattest vorhin so ein kleines Beispiel gesagt, wo du dachtest, eigentlich wäre ich nach dem Treiben nach Hause gefahren, aber besagter Schütze oder was auch immer wollte noch bleiben. Na, wenn ich wissentlich den Fehler nochmal mache, Na, beispielsweise, das hatten wir auch mal, ne? Also, weiß nicht, ob man bekannter sagen kann, auf den Fuchs gefehlt und danach noch auf drei Füchse gefehlt. So, wo ich auch sage, okay, wenn du doch beim ersten Mal fehlst, du weißt ja nicht, wo es herkommt im ersten Moment. Ne? Es kann die Ausrüstung sein, es kann ein Schießfehler sein, es kann aber auch irgendwo zwischen den Ohren liegen, weil ich in dem Moment gemuckt habe oder was auch immer. Warum probiere, da sind wir wieder bei probieren, wir probieren nicht, warum probiere ich es noch ein zweites und drittes Mal? Na? Der Fehler ist ja schon beim ersten Mal passiert. Na? Dann muss ich mich hinstellen, den erkennen, herausfinden und daraus lernen. Na? Und dann eben dieser Punkt, wenn ich das nicht mache, dann gehe ich, habe ich eine sehr schlechte Fehlerkultur. Ich sage mal jetzt in die andere Richtung, aber wenn du sagst, okay, ich habe Fehler gemacht, ich habe mich drum gekümmert, ich habe ihn ausgemerzt, ich bin jetzt an dem Punkt, wo es gut sein sollte, reinzugehen und zu sagen, okay, was ist jetzt noch kontrollierbar und was nicht? Und wenn du zu diesem Schluss kommst, ich kann hier nichts mehr machen, es ist nur noch der Umgang damit, den ich kontrollieren kann, dann ist es auch ganz in Ordnung, diesen Fehler ad acta zu legen und zu sagen, okay, er bleibt mir, und ich habe trotzdem daraus gelernt. Und ich weiß nicht, ob du die letzte Folge gehört hast, die mit Stu,
Die fand ich sehr gut, muss ich sagen. Ja.
mit diesem Mahnmal,
Ja.
wo er auch gesagt hat, okay, ich habe einen Fehler gemacht und das nehme ich jetzt immer mit und das erdet mich und erinnert mich daran, finde ich einen super gesunden Umgang wiederum. Na, er vergisst es nicht,
Hat sie eine
aber
Hosentasche in dem Fall, oder? Er hat auch diesen Geschoss, das Geschossstückle dabei gehabt, ja, genau.
genau. Und da, also wäre auch eine gute Coping-Strategie, wenn du sagst, okay, ich trage das ewig mit mir rum. Und ich habe tatsächlich auch, ist mir jetzt gerade aufgekommen, ich habe tatsächlich auch ein Mahnmal von meinem ersten Tier, wo wir wissen bis heute nicht, wie der Schuss war. Wir haben es am nächsten Tag gefunden, aber es war tatsächlich fast komplett von Aasfressern verunstaltet, sodass wir nicht sehen konnten, wo der Schuss lag. Wir hatten Schweiß, wir hatten auch ein Zeichnen. Wir haben es nur vor Sonnenuntergang nicht gefunden und haben die Nachsuche abgebrochen. Also erst am nächsten Morgen dann weitergeguckt. Und ich habe mir so einen Stein mitgenommen, weil da lag ein Stein und der hatte einen Tropfen Schweiß drauf. Und den habe ich mir mitgenommen, weil ich mir dachte, okay, wenn wir das nicht finden, dann will ich mich immer daran erinnern. Und glücklicherweise haben wir es gefunden, aber den Stein habe ich heute noch.
Ja, tut irgendwie gut. Und ich finde, man braucht so eine kontrollierbare Sache. Und ich finde, da ist wie Jäger ganz einfach, weil wenn ich mir nicht sicher bin, dann um Gottes Willen lasse ich den Finger gerade, dann ist das Schlimmste, was passiert, dass das Stück halt davonzieht oder abspringt. Ja.
Ja, und dann wird es wieder eine Möglichkeit geben. Also,
Genau.
das ist
Aber
so.
schön mit dem Stein. So hat irgendwie jeder sein Ding, was er mal mitnimmt. Wie ich jetzt auch. Oder letztes Mal, dass du. Also schon cool.
Voll. Na, also, das sind alles Möglichkeiten für einen gesunden Umgang.
Genau.
Genau, Thema, jetzt sind wir schon schön beim draus Lernen drin. Was war die wichtigste Lektion, die du bis jetzt in deiner jagdlichen Laufbahn gelernt hast?
Die wichtigste Lektion. Jetzt dachte ich, ich kenne die Fragen und die hatte ich doch nicht auf dem Schirm.
Kein
Nein.
Problem.
Die wichtigste Lektion ist, glaube ich, ganz klar, dass man nie auslernt, dass man nie die Kontrolle haben wird, weil man eben nie auslernt und weil man es, egal wie viel man schon erlegt hat, nie voraussagen kann. Weil man, und ich finde, das erdet auch einen immer wieder, man ist so klein in diesem ganzen Gefüge. Und ich glaube, die wichtigste Lektion ist, dass man sich immer auch wieder bewusst wird, was man tut, wer man ist, also dieser kleine Mensch am Ende der Kette im Endeffekt, und dass alles, was du tust, Auswirkungen hat, ja. Und dass es deshalb wichtig ist, immer sein Bestes zu geben. Ja.
Sehr schön. Ich würde es auch wahrscheinlich einfach so stehen lassen, weil ich das
Okay.
schön zusammengefasst finde. Sehr gute Lektion auf jeden Fall. Gibt es denn ein Thema, über das du heute anders denkst als zu Beginn deiner Jagdzeit?
Ja, gerade auf diese Jägerbubble nochmal zu sprechen. Bin so behütet groß geworden, wirklich, und so von meinen Eltern geprägt, von deren Jagdfreunden geprägt, jetzt bei mir noch der Hans-Jürgen, der mich auch noch viel geprägt hat, die mir so viel mitgegeben hat. Und es ist eigentlich schon ein Privileg, dass ich dann erstmal schockiert war, als ich aus dieser Bubble rausgekommen bin zu Hause. Aber ich finde auch eine Lektion jetzt wieder ist, also für mich ist die Jagd gerade so im Umbruch auch ein bisschen. Also in allen Teilen. Sei es dieser Generationenkonflikt, dieser Medienkonflikt, auch mit den Verbänden der Konflikt, darf man ja auch mal ganz ehrlich ansprechen, dass es so wichtig ist, dass man sich einbringt. Ich glaube, das ist, worauf ich jetzt anders denke, weil früher war das halt so zu Hause bei meinen Eltern und mit den Familienfreunden und halt den Jagdfreunden oder meinen Jagdfreunden so in dieser Blase. Und jetzt finde ich es umso wichtiger, dass wir das nach außen tragen, aber auch wir Jäger untereinander nach außen tragen. Also, dass wir wieder auf einen gemeinsamen Nenner kommen, ja. Also insgesamt. Weil es einfach so eine wilde Zeit ist, muss ich wirklich sagen.
Also quasi raus aus der behüteten Bubble. Na, auch es werden jetzt auch sicherlich Leute hören, die, ich sag mal, in der behüteten Bubble sind, und mal über den Horizont gucken, schauen, was da so los ist und ja, entweder Schadensbegrenzung betreiben oder sich positiv mit einbringen. Na,
Genau,
und das ist.
anpacken.
Das ist ja heutzutage nicht schwer, ne? Und wenn das nur der Spaziergänger im Revier ist, den ich halt nicht anbleffe, dass es ein Hund an die Leine nehmen, sondern frage, okay, wissen überhaupt, was hier so für Wild unterwegs ist, bla bla bla, ne? Und dann die Zusammenhänge erkläre. Weil der geht nach Hause und wird dann seiner Frau erzählen oder seinem Mann oder wer auch immer, wen man getroffen hat, hey, ich habe heute den Jäger getroffen oder die Jägerin und super freundliches Gespräch. Wusstest du eigentlich XYZ?
Das
Na, und die erzählen das wieder weiter. Na, das fängt so im Kleinen an und heutzutage, seit WhatsApp Status hat, ist ja jeder irgendwo, sage ich mal, in den sozialen Medien aktiv. Na, das sind ja jetzt auch mal Altersklassen aktiv, die, ich sag mal, jetzt weniger auf Instagram und Co. unterwegs sind.
ja, meine Mom, die immer fleißig ihren Status teilt. Liebe Grüße an dieser
Jetzt,
Stelle.
wo die Kokosse wieder
Oder
blühen.
der coole Spruch, der sich irgendwo gefunden hat. Nein. Also das ist
Eben.
es, wie du sagst, also man erreicht so viel mehr und man darf, also ich finde, man darf auch so, früher war ich so, auch wo ich zum Studieren gegangen bin, da habe ich kaum jemanden dann so erzählt, dass ich Jägerin bin, weil ich mir gedacht habe, so, huh, könnte ja kommen. Jetzt sehe ich das ganz anders, jetzt finde ich das ganz wichtig. Ich bin so stolz auf das, was ich tue, weil ich es auch so mit so viel Passion und so viel Gewissenhaftigkeit mache, zum dem Thema vorher mit Passion und Verantwortung, dass es so wichtig ist, das nach außen zu tragen, weil die Leute gar kein Verständnis dafür haben und vor allem auch für die Natur ja nicht mehr. Und wie sollen sie es denn verstehen oder sich dran halten oder die Natur überhaupt sogar schützen oder das Wild jetzt in dem Fall, wenn sie es gar nicht hinterblicken? Und das funktioniert nur, indem wir öffentlich ganz positiv austreten und auch untereinander. Also wie nochmal, Kritik ist gut, aber
Das Wie entscheidet.
wir müssen echt schauen, dass wir uns irgendwie zusammenraffen, ja, und einbringen. Und deswegen finde ich das wahnsinnig wichtig, sich einzubringen als Jäger auch, ja.
Finde ich richtig, also eine richtig schöne Lektion. Und das denke ich mir auch so oft, als ich meinen Jagdschein gemacht habe, ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwo präsent gehe. Und ich kann es auch nicht leiden. Ich kann es wirklich nicht leiden. Ich bin mehr so der introvertierte Typ. Aber was mir immer hilft, ist wirklich dieses Wissen, okay, ich erreiche was. Also ich erreiche Menschen, ich kläre auf. Und das Ganze eben für eine höhere Mission. Na, und wir sind als Jäger nun mal in einer höheren Mission unterwegs. Na, und die wird auf den ersten Blick nicht deutlich, weil auf den ersten Blick wird deutlich, der Jäger schießt ein Tier tot.
Ist so, weil es ist auch das, was polarisiert. Das ist ja, das funktioniert, ne? Aber da muss ich immer an den Prüfer denken, als ich meinen Jagdschein gemacht habe. Da war so alles vorbei nach der Waffenhandhabung und ziemlich viele an dem Tag leider durchgeflogen in der Waffenhandhabung. Und dann war ich die Einzige, die diese Urkunde bekommen hat zum Kleinen Kreis. Und dann hat er mir eine 10-minütige eher Standpauke als Rede gehalten. Ist ja nett, dass ich jetzt diesen Schein hier habe. Aber das ist nur der Anfang. Man muss immer weitermachen und muss immer weiter durchziehen und ganz viel beißen und machen. Und damals habe ich mir gedacht, jo, was will der eigentlich von mir? Ich habe jetzt hier meinen Schein, geh mal weg hier. Aber er hat so recht im Nachhinein, wirklich. Es ist erst der Anfang und man darf einfach nie aufhören. Und dann ist es auch dieses Feuer, was nie aufhört zu erlöschen, finde ich.
Wo wir
Ja.
wieder bei der Passion sind, ne?
Ja, nee.
Das ist aber eine schöne Überleitung zum Thema Zukunft der Jagd bzw. persönliche Botschaft. Welche Herausforderungen und Chancen siehst du für die Jagd in den nächsten Jahren?
Ja, ich habe es ja schon so ein bisschen angeschnitten vorhin. Boah, also Ganz ehrlich, momentan sehe ich eher schwarz, was ganz so
Kein
abgeht.
Problem. Kein
Aber
Problem, kann
vielleicht
es nachvollziehen.
ist das, was vielleicht der Punkt ist, wo man jetzt so aufstehen kann und sagen kann, okay, es ist jetzt viel Scheiße gelaufen. Jetzt wird es Zeit, dass wir aufstehen und anpacken, Ärmel hoch. Weil das, was wir Jäger leisten, ist eine wahnsinnig coole Sache und das darf man nach außen tragen. Und ich habe so satt, wenn ich hier mal das so sagen darf, ich habe so satt, dass wir uns gegenseitig so kaputt machen, dass wir uns so zerfleischen. Ich habe so satt, der hat die Hunderasse, der hat die Hunderasse, der jagt zu brauchtumstreu, der jagt zu modern, der hat zu viel Technik, der hat zu wenig Technik.
Der
Ey.
schießt dieses Kaliber, ich schieß das Kaliber.
Oh ja, wo soll man weitermachen? ich habe satt. Ich glaube, dass wir alle Jäger das Gleiche im Herzen tragen. Und wir schwimmen in so einem großen Becken und wir sind einfach eine Randgruppe und wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht untergehen. Wir schwimmen in so großen Becken und wenn wir uns gegenseitig dunken, dann gehen wir einfach gnadenlos unter. Ja, und das ist diese große Chance vielleicht auch, die wir für die Zukunft haben, dass wir jetzt an dem Punkt angekommen sind, wo es einfach nur noch gekracht hat. Und da auch der Appell, sich mit einzubringen, es macht unglaublich viel Spaß, wenn man was erreichen kann. Ich wünsche mir das so sehr. Man trifft ja jetzt dann doch viele Leute in der Kreisgruppe oder so, wo alle sagen, ja, eigentlich schon, aber brauchst ja nicht. Nee, packt's mal an jetzt hier. Also
Und es ist so einfach heutzutage. Es ist wirklich so einfach.
und wenn es nur ist, ins Gespräch kommen, ich finde das und das nicht gut, ja, dann schreib eine E-Mail hin oder sag, wieso siehst du das so? Oder einfach dieses Zulassen, einfach.
Ja.
Wir müssen einfach schauen, dass wir uns wieder zusammenraufen. Das wäre
Ja,
so mein größter Wunsch für die Zeit, wo ich noch Jägerin sein darf, dass wir es schaffen, dass wir ein bisschen mehr Einigkeit hinbekommen wieder. Ja.
ja. Absolut. Ich unterschreibe zu 100%, was du sagst. Und das ist eben der Punkt, das ist sowohl Chance, aber als auch große Herausforderung. Ja, und der Herrgott hat einfach einen großen Tiergarten. Wir sind so viele verschiedene Leute in der
Oh ja.
Jägerschaft. Aber wir haben halt, das hast du gerade so schön formuliert, wir haben alle das gleiche im Herzen. Na, wir haben ja ein Ziel. Und ich gehe ja auch so weit und sage, dass jeder Tierschützer oder jeder Veganer ja ein ähnliches Ziel verfolgt. Na, wenn wir mal von der Tierwohlseite kommen. Na, oder von der ökologischen, natürlichen Seite, dass wir halt einfach nur diesen einen Planeten haben, um den wir uns kümmern sollten, wo jeder auf seine Art und Weise anpacken kann und jeder auf seine Art und Weise was Gutes tun kann. Na, aber ich kann eben auch, wenn ich das kaputt mache, auch viel kaputt machen.
Ja. Und vielleicht aufs große Ganze gesehen, mit dieser Technikkritik und allem, es ist ja immer noch derjenige, du musst es ja nicht so einsetzen, du musst ja nicht, wenn du was nicht gut findest, es zwingt dich ja keiner, das zu tun. Wie gesagt, im schlimmsten Fall, lass deinen Finger gerade, passiert gar nichts. Gehst halt wieder nach Hause und hattest einen schönen Ansitz oder einen schönen Push oder was auch immer. Ja, wir haben eigentlich eine echt schöne Position. Wie du sagst, ich glaube, wir auch über die Jäger hinaus haben wir das gleiche im Herzen. Und ich gehe da sogar noch mal einen Schritt weiter und sage, wir wollen einfach unsere Heimat auch gestalten und erhalten. Ne? Und ja, und das ist eigentlich auch das Schöne an der Jungwildrettung, finde ich, weil da so viele Leute zusammenkommen, auch so viel Interesse haben. Da kommen Veganer, vielleicht um das nochmal anzusprechen.
Ich lade die immer ein zum Jungwildretten. Aufgetaucht ist noch keiner. Also wer zuhört, er hat sich eingeladen. Zumindest
Ja,
bei mir.
zuhört, bei mir ist auch immer jeder eingeladen. Also, aber die, wo kommen, die sind halt, sagen, okay, es geht hier um die Sache und nicht um meine Ideologie als Veganer und es geht um die Sache und da kann ich auch den Jäger hier akzeptieren, weil wir machen zusammen was für die Sache. Und das ist es, glaube ich, wir müssen wieder mehr für die Sache machen. Ja.
Ja, absolut. Weg von den Emotionen. Auch. Das tut mir weh als Psychologe, weg von den Emotionen, aber hin zu den Fakten und zu der Sache.
Ja.
Ja, und das ist ein Riesenpunkt. Ganz, ganz wichtige Sachen, die du da ansprichst, definitiv. Wir kommen auch schon zum Abschluss tatsächlich, auch wenn es schon ein bis jetzt sehr erfrischendes Gespräch war. Wenn du eine Botschaft an die Hörer, Hörerinnen dieses Podcasts senden könntest, was wäre das?
Ja, sich einbringen. Bringt's euch ein, macht's was. Das ist, glaube ich, meine größte Botschaft. In allen Bereichen, sei es zu Hause im Revier, sei es mit, wie wir vorher hatten, Spaziergängern, sei es Ich bin mit einer Arbeit im Kreisgruppeverband nicht zufrieden, dann bringt's euch ein und macht's was. Ich finde das so eine Chance, die wir gerade haben, auch wenn wir gerade ein bisschen arg zerbrochen sind, aber das ist die Chance. Und auch wenn ihr was mitbekommt, wie wir es mit den Frauen vorhin hatten, ne, bringt's euch ein, sagt's was, steht's auf und ansonsten niemals die Leidenschaft verlieren, auch für die Hege, finde ich. Das wäre auch noch so ein Punkt, weil wir ja gerade auch viel irgendwie, man hat irgendwie so eine zwiespältige Sache gerade auch an Leuten, was man so mitbekommt mit gar nicht mehr hegen und hegen. Und ich finde, das ist so, make Hege great again. Ich finde, Hege ist so alles. Das ist so
Ich
was
fürchte,
Geiles. Und
wir haben das Zitat der Folge.
ja, wirklich, make Hege great again, weil das ist so ein geiles Gefühl, wenn das einfach klappt und Auswirkungen zeigt, was man da betreibt. Und das schweißt so zusammen, wenn ich da jetzt noch zum Beispiel die Allianz der Rebhühner nennen darf bei uns, da haben sich einfach über die ganzen Reviergrenzen hinaus Gruppen gebildet, eine ganz große, coole Gruppe, die sich da fürs Rebhuhn einsetzt und ganz tolle Sachen umsetzt. Und es ist gemeinschaftlich geil, es zeigt Erfolg, es ist geil. Die Leute von außen kriegen es mit, das ist geil. Die haben einfach was gemacht für die Sache, sind vielleicht einmal über keine Ahnung, zwischenmenschliche Diskrepanzen drüber gesprungen. Und jetzt ist es für mich eigentlich so das beste Beispiel, was man machen kann, wenn man wieder zusammenhilft und was für die Sache tut. Ja.
Ja, also einbringen auf vielen Ebenen ist deine Botschaft.
Ja, wir müssen unsere Leidenschaft nach außen tragen, weil die ist einfach sau cool.
Voll. Unterschreibe ich so mega Schlussworte. Dann noch einmal, dass die Hörer auch ein Gesicht zu dir haben. Magst du mal teilen, wo man dich so in den sozialen Medien findet? Ich meine, Bayerische Jagdkönigin, Königin, das, wenn man googelt, sieht man dich auch.
Ja.
aber wo können die Leute dich finden, in Kontakt kommen, wenn sie Fragen haben oder was auch immer.
Ja, wahrscheinlich. Am meisten sieht man mich in echt momentan.
Praktisch.
Und ja, wenn mich irgendjemand sieht, ich freue mich über jedes Gespräch wirklich. Genau, eigentlich in echt am liebsten. Ansonsten, wie du gesagt hast, Bayerische Jagdkönigin, genau, oder auf meinem privaten Account Diana Merkle. Ich bräuchte mal, wir könnten jetzt hier einen Aufruf machen, weil mich haben schon so viele Leute angesprochen, ich brauche einen neuen Namen auf Instagram.
Okay, hier ein Aufruf. Wer einen neuen Namen hat, schreibt der Diana oder schreibt mir eine E-Mail oder was auch immer. Ich glaube, sie nennt sich Make Hege Great Again.
Wäre auch cool, ja.
Also.
Nee, aber ja, das
Ja.
war eigentlich Bayerische Jagdkönigin, findet man alles und ansonsten in echt gerne.
Okay, ich verlinke das eh in der Folgenbeschreibung. Jetzt haben wir Kurzhaarohren wackeln mit drin.
Sehr gut.
Aber immer wichtig. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dich meinen Fragen gestellt hast. Und auch vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wie immer, denk bitte dran, den Podcast zu bewerten. Das geht auf Spotify recht einfach. Es ist ein bisschen versteckt, aber auf die Sterne drücken. Dann könnt ihr von mir, es gibt auch einen Stern, habt sonst eine Bewertung drin. Aber gerne natürlich fünf. Teilt das wie immer natürlich mit Leuten, wo ihr sagt, entweder bekannte Jäger oder auch natürlich Nichtjäger, dass ihr wir mal alle Seiten der Jagd zeigen, weil ich finde, solche Gespräche brauchen Raum und Gehör. Und dementsprechend sind wir durch. Liebe Diana, vielen Dank.
Vielen, vielen herzlichen Dank und Weidmannsheiljagd verwindet, gell?
Auf jeden Fall. Weidmannsheil, bis bald.